Liebe Gemeinde, ich stelle mir ein Gemälde vor aus der Wohnung meiner Großmutter. Es ist ein Bild, das in romantischer Idealisierung Jesus als Hirten inmitten seiner friedlich weidenden Herde zeigt. Vielleicht ist es ein ganz ähnliches inneres Bild, das unsere Vorstellung von Gemeinde prägt. Die Sehnsucht nach einem Ort der Gemeinschaft verbindet nach meiner Einschätzung unterschiedliche Konzeptionen von Gemeinde und Gemeindeaufbau. Wir alle wünschen uns eine Gemeinde, in der Nächstenliebe groß geschrieben wird und wir harmonisch in Beziehung treten können. Aber vielleicht ist es nicht nur unser eigener Wunsch nach einem perfekten Gemeindeleben, der uns bestimmt. Oft werden solche Erwartungen auch von außen an christliche Gemeinden herangetragen. Dieses geschieht meist in Form von Negativbeispielen. Der Herr X, der will fromm sein. Wie kann er nur dies oder jenes tun? Das ist aber nicht christlich. Mit solchen Kommentaren wurde ich oft in der Schule konfrontiert. Zu der Zeit, als ich im Konfirmandenunterricht war. Geht's euch Präparanten vielleicht auch so? Klassenkameraden hören, dass ihr Christ seid und euch jetzt konfirmieren lassen wollt? Und sobald ihr euch einmal nicht richtig benehmt, heißt es, wie? Und du bist Christ? Und da beginnt die Lästerei erst richtig. Vor 2 Wochen haben meine Eltern in ähnlicher Weise über das Christsein meines Bruders gesprochen und es hinterfragt, weil er beim Familienfest nicht dabei war. Wie kann er sich nur als Christ bezeichnen? Soll er nicht Nächstenliebe üben? Wie kann er uns so verletzen? Und das als Christ? Manche dieser polarisierenden Aussagen in unserem Umfeld sind vordergründige Ausreden, nicht in unserem Gottesdienst jetzt hier zu sein. Aber unabhängig davon offenbaren sie uns eine tiefe Wahrheit. An uns Christen wird ein besonderer Maßstab gelegt. Es soll bei uns anders zugehen als in der Welt da draußen. Der Maßstab des perfekten Lebens von Jesus Christus, dessen Name wir Christen tragen, diesem sollen wir gerecht werden. Die Realität des Lebens kann sich aber davon durchaus unterscheiden. Menschen mühen sich um die Gemeinde als der Ort der Gemeinschaft und scheitern doch an sich selber und der Wirklichkeit im Gemeindealltag. Da gibt es ein verschiedenes Verständnis, wie professionell Musik und Gottesdienst im DBZ sein sollten. Oder aber es gibt Meinungsverschiedenheiten bei der Liedkultur, bei dem, was wir singen. Singen wir Gesangbücher oder aus den schwarzen Mappen? Begleitet uns die Orgel, das Keyboard oder die Gitarre? Im DBZ betreffen 70% der kritischen Rückmeldungen auf neue Gottesdienstformen die Musik. Konfliktpunkte allgemein können auch die Nutzung oder den Ordnungszustand der Gemeinderäume sein. Oder es gibt Neulinge in der Gemeinde, die scheinbar alles in Frage stellen und auf der anderen Seite Gemeindeerfahrene, die Bewährtes erhalten wollen. Oder es gibt Spannungen im Konfi-Unterricht, weil man etwas auswendig lernen muss, was man eigentlich gar nicht möchte. Auch wenn dieses im DBZ nicht immer so ist, so gibt es auch Gemeinden, in denen Konkurrenzstreben zwischen Musikgruppen und Chören sich offenbart, wenn die kirchenmusikalische Gestaltung von Festtagen ansteht. Und auch offene oder versteckte Machtkämpfe können eine Gemeinde dann auf die Zerreißprobe stellen. Letztlich können natürlich auch Antipathien oder Streit in Familien auch in diesen Gemeindealltag hineinspielen. Wie ihr seht, der Gemeindealltag, die Realität des Lebens, ist nicht nur Harmonie und Frieden. Das Bild von einer perfekten Gemeinde, das manchmal an den Felsen der Realität zerschellt, wirft eine Frage auf. Wie ist ein Gemeindeleben nach Gottes Maßstab überhaupt möglich, angesichts der Realität des Lebens? Wie kann der Anspruch an Gemeinde mit dem wirklichen Leben zusammenpassen? Hierfür möchte ich euch eine dreifache Antwort geben. Zunächst lese ich den Predigttext, der im 1. Petrusbrief Kapitel 5 steht. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Desgleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Ich komme zum ersten Punkt. Du hast einen Hirten, darum gehörst du zu Herde. Einige von uns sind erst frisch im Glauben dabei, noch ganz begeistert und glaubensverliebt. Andere von uns lernen Jesus vielleicht jetzt gerade erst kennen. Wiederum anderen ist er begegnet, als es ihnen nicht gut ging. Jesus ist ihnen in der Schwäche und Unruhe begegnet und hat sie aufgefangen. Seitdem lernen sie immer näher ihn als ihren Hirten kennen. Zwei von euch Präparanten haben die Gemeinde und den Gottesdienst gerade erst jetzt kennengelernt. Und heute Morgen seid auch ihr anderen da, die schon seit längerem bei seinen Schafen sind. Und es gibt bei uns noch viele andere, die schon länger bei seinen Schafen auch dabei sind. Sie haben viele Erfahrungen gemacht, wie Jesus einen wachsen lässt im Glauben, wie er uns durch schwere Zeiten trägt und er uns durch seine Schafe auch die Gemeinde tragen lässt. Wo du im Glauben stehst, Jesus ist dein und ist mein Hirte. Jesus sorgt für dich und mit ihm wird dir nichts fehlen. Im Psalm 23 heißt es, er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Der Herr versorgt dich mit allem, was du brauchst, ob Nahrung oder Wasser. Jeden Morgen möchte er deine Seele neu erquicken und dir neuen Mut schenken. Er möchte dir eine andere Perspektive geben auf die Dinge und dich trösten, wenn du Sorgen hast. Auch wenn deine Trauer endlos groß scheint und du wie in einem Loch versinkst, genau dann möchte dir Jesus begegnen und dir Heilung schenken. Wir haben einen Hirten, der für uns auf die Erde kam, uns Gott näher gebracht hat und für uns sein Leben gelassen hat. Er erwartet uns am Ende unseres irdischen Lebens, dessen dürfen wir uns gewiss sein. Da nun aber für unser Leben gesorgt ist, können wir unserer Zukunft getrost entgegengehen und uns dem wahren Hirten anvertrauen. Weil dieser gute Hirte, Jesus, uns gefunden hat und weil er uns immer festhält, deswegen sind wir in der Gemeinde. Deswegen sind wir in der Herde seiner Schafe. Zweitens, der Hirte vertraut dir Schafe an. Im Predigttext heißt es, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. In der Lesung haben wir zudem gehört, wie Jesus auch Petrus aufgetragen hat, seine Schafe zu weiden. Nun soll dies aber nicht nur eine Arbeitsanweisung sein für ein oder zwei Verantwortungsträger in der Gemeinde, sondern für die ganze Gemeinde. Nach dem evangelischen Theologen und ehemaligen Landesbischof Württembergs, Theo Sorg, gilt dieser Ruf für, ich zitiere, jeden, der in der Gemeinde an irgendeiner Stelle und wäre sie noch so unscheinbar, ein Stücklein Verantwortung mitträgt. Älteste, sagt er, sind alle, die einen Dienst tun in der Gemeinde, die Hand anlegen, wo immer es auch sei. Und es sind nicht zuletzt die vielen, die nicht mehr Hand anlegen können, aber die doch noch immer eines können, die Hände zum Gebet zusammenlegen. Weidet die Herde, die euch anbefohlen ist. Ich möchte euch das Weiden und Sorgen für die Herde in dreifacher Weise beschreiben und zugleich auch drei Gefahren für Mitarbeiter darstellen. Der Hirte vertraut uns scharf an, das heißt, sei für den Menschen da, der deine Begleitung in Wort und in Tat braucht. Es geht darum, darauf Acht zu haben, wohin Gott dich stellt. Und dann gilt es, darauf Acht zu haben, was der Mensch braucht, der mir anvertraut ist. Vielleicht braucht er dein Nahesein und Zuhören. Vielleicht braucht er einen Strauß mit frischen Blumen. Aber vielleicht braucht er auch jemanden, der ihm vom Hirten erzählt, der aufrichtet, stärkt und kräftigt. Wie Petrus von Jesus berufen wurde, so werden auch einige von uns dazu berufen, andere Christen langfristig zu begleiten. In seinem Buch und Gabentest, die drei Farben der Gaben, nennt Christian Schwarz dieses die Gabe des Hirtendienstes. Dieses ist eine besondere Fähigkeit, langfristig persönliche Verantwortung für das geistliche Wohl einer Gruppe von Gläubigen zu übernehmen. Als mögliche Aufgabenfelder für Hirten nennt er die Leitung einer kleinen Gruppe, zum Beispiel Arbeit in Hauskreisleitung, Jugendarbeit, Mitarbeiterschulung oder Kindergottesdienst. Und diese Gabe kann sich auch schon bei euch Jugendlichen zeigen. Wenn du dir viel Gedanken machst, wie andere im Glauben wachsen können, dann hast du vielleicht diese Gabe. Vielleicht stört es dich, dass viele Christen nur unzureichend persönlich und geistlich begleitet werden und möchtest gern eine Gruppe dieser Art begleiten. Das spricht auch dafür, dass Gott dich dafür einsetzen möchte. Aber keine Angst, du musst dich jetzt nicht dazu gezwungen fühlen. Wie Petrus dreimal von Jesus gefragt wurde, liebst du mich? Dann weide meine Schafe. So gibt uns auch Gott die freie Wahl, ob wir es annehmen wollen, den Hirtendienst. Und mit der Hirtengabe bist du dann auch nicht allein. Statistisch hat jeder Achte diese Gabe. Also hier in der Gemeinde sollten das vielleicht noch 10 andere sein, die hier jetzt in diesem Raum sein, von dem du und ich dann lernen können, was Hirtengabe so heißt und wie man andere Schafe weidet. Nun zur ersten Gefahr. Wenn wir uns in den Dienst des Schafeweidens stellen, dann müssen wir aufpassen, dass dieses unsere Leidenschaft ist, uns Freude bereitet und dass es nicht zu viel wird. Denn die erste Gefahr ist, dass unser Dienst zur Pflichterfüllung wird, zu einem Zwang. Wir haben das Gefühl, dass wir die Aufgaben wahrnehmen müssen, auch wenn dieses unsere Kraft übersteigt. Der Hirte vertraut uns und Schafe an, das heißt, setzt sich ein für die Schwachen. Die zweite Möglichkeit. Für die, die am Rand stehen. Aus diesem Grund haben wir letztes Jahr als Jugend des DBZ an der Initiative Hoffnung teilgenommen. Diese deutschlandweite Jugendaktion der Evangelischen Allianz Deutschland ist eine Initiative, die christliche Teenager und Jugendliche herausgefordert hat, Menschen unseres Ortes zu dienen und dadurch Jesu Liebe zu bezeugen. Unsere größten Aktionen waren Müllsammeln im Ebertpark und Renovierungsarbeiten im Caritashaus St. Martin. Wenn ihr Präparanten Lust habt, machen wir auch gerne dieses Jahr mit euch eine solche Aktion. Denn Gemeinde muss auch immer eine diakonische Gemeinde bleiben. Sie darf den Blick für die Schafe, die auf der Strecke geblieben sind, nicht verlieren. Sondern Gemeinde muss Menschen mit dem Hirtenblick der Liebe Gottes ansehen. Die Gefahr ist, dass wir vor lauter finanziellen Bemühungen oder der Anstrengung, die Gemeindearbeit effizienter machen zu wollen, diesen diakonischen Grundauftrag aus den Augen verlieren. Der Hirte vertraut uns Schafe an, das kann auch heißen, sieh die ganze Herde an und nicht nur deinen privaten Schaf-Kuschelclub. Es ist wichtig, dass wir untereinander Gemeinschaft haben, und auch denen offen und ohne Misstrauen begegnen, die nicht unsere Gemeindelieblinge sind. Offenheit soll unser Gemeindeleben prägen. Theo Sorg bringt das humorvolle und zugleich erschreckende Bild, dass Gemeinde manchmal einem Kühlhaus gleicht, in dem zwischenmenschliche Beziehungen bis auf den Gefrierpunkt abgekühlt sind. In meiner Zeit im DBZ habe ich das bisher noch nicht erlebt und bin froh drüber. Trotzdem ist das eine Gefahr, gerade auch, wenn Machtstreben oder Konkurrenz eine Gemeinde leben könnten. Zusammenfassung dafür, dass der Hirte uns seine Schafe anvertraut, wir können dem Anspruch des Hirten, füreinander zu sorgen, nur gerecht werden, wenn wir auf diesen Hirten sehen, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir selber in der Herde sind, weil er uns gefunden hat. Gemeinde ist Gemeinschaft derer, die der Hirte gefunden hat. Kommen wir zum dritten Punkt. Sei, was du bist. ein Schaf. Weil wir alle einen Hirten haben, kann ich getrost das sein, was ich bin, ein Schaf. Egal, ob mich Gott auserwählt hat, seine Schafe zu weiden oder nicht, ich muss mich nicht erheben über andere. Wir sind alle Schafe der gleichen Herde, eine Einheit, auch wenn wir unterschiedliche Dienste in der Gemeinde wahrnehmen. Und selbst die, wie die Ältesten, wie Petrus es nennt in seinem Brief, auch die, die eine besondere Verantwortung in der Gemeinde innehaben, stehen nicht höher als andere. Da brauchen wir gar keine Machtkämpfe, um das oder jenes in der Gemeinde zu bestimmen. Nein, wir dürfen miteinander als Schafe auf Augenhöhe und liebevoll miteinander umgehen. Wo tut es Not, dass wir Demut als Lebensstil pflegen? Wie kann uns das unseren Umgang prägen, Demut zu leben? Um hier der Komplexität und der Schwierigkeit der Realität des Lebens gerecht zu werden, scheint mir das Bild vom Anziehen der Arbeitskleidung als Metapher für einen demütigen Lebensstil sehr hilfreich. Wir ziehen täglich bewusst Demut als Mut zum Dienen an. Genauso ziehen wir die Demut an, wie auch wir täglich unsere Arbeitskleidung anziehen, jeden Tag aufs Neue. Dieses Anziehen geschieht, indem wir auf den Hirten sehen. Er selbst, Jesus, erniedrigte sich, als er für uns in die Tiefe des Todes ging. Und er findet uns und vertraut uns, seine Herde, an, obwohl er uns kennt. Gemeinde ist gewiss kein Schäferidyll. Die Realität des Lebens ist eine andere. Aber Gemeinde ist der Ort, wo Menschen zusammen sind, die vom Hirten gefunden wurden. Unser Auftrag ist es, Schafe zu sein, weil wir einen Hirten haben. Wir dürfen füreinander sorgen, als Schafe eines Hirten. Und wir sind aufeinander angewiesen, dass einer dem anderen dient. Und genau dafür soll Demut unsere Gemeindekultur bestimmen. In Jesu Namen. Amen.